Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Ich bin aus dem Urlaub zurück, für alle, die mich vermisst haben letzte Woche, und sitze hier wieder zusammen mit Nele.
Ja, hallo, und ich freue mich auch ganz doll, dass Amelie wieder da ist, nachdem ich letzte Woche hier ganz alleine eine Podcast-Folge aufnehmen musste, weil ich es aber auch ein bisschen, bin ich auch selber dran schuld, ich hätte auch die liebe Lea fragen können, aber als sie da war den Tag, habe ich es irgendwie nicht geschafft und deshalb freue ich mich aber umso mehr, dass endlich Amelie wieder da ist. Aber genug damit, wir fangen jetzt an mit der richtigen Podcast-Folge und heute machen wir eine kleine Reise durch die Zeit und zwar von den antiken Mythen bis hin zu modernen Debatten und wir fragen uns, wer hat Europa eigentlich geprägt?
Ja, oder auch anders gesagt, wer sind die Leute hinter den Straßennamen, Statuen und auch Studienprogrammen?
Genau, wir reden heute also über Sachen wie Erasmus, Kopernikus, Galilei, die alten Visionäre und natürlich auch über Schumann, Curie, Adenauer, Luxemburg und Thunberg, also die modernen Gestalter, wenn man so möchte.
Ja, also eine kleine Zeitreise durch mehrere Jahrhunderte also. Und ein kleiner Spoiler vorweg, es geht um Mut, es geht um Ideen und manchmal auch um ganz schön viel Streit.
Fangen wir aber erstmal ganz am Anfang an und zwar beim Namen Europa. Woher kommt der denn eigentlich?
Ja, also wir hatten das ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ne? Wir fassen es mal ein bisschen zusammen. Wenn man so die antiken Quellen fragt, dann lautet die Antwort aus einer ziemlich wilden Liebesgeschichte. Europa, das war eine phönizische Königstochter und Zeus, der oberste griechische Gott, verliebte sich in sie und Zeus nahm die Gestalt eines wunderschönen weißen Stieres an, um sich somit Europa auf der Wiese zu nähern und ließ sie halt auf seinem Rücken aufsteigen und schwamm dann mit ihr nach Kreta und aus dieser Geschichte entsteht der Name eines ganzen Kontinents und auf Kreta bekam Europa drei Söhne, unter anderem Minos, den legendären König.
Also liegt die Wiege Europas eigentlich, wenn man dieser Sage glauben möchte, auf einer Mittelmeerinsel, also zwischen Orient und Okzident. Symbolisch vielleicht auch gar nicht so schlecht und ja, sehr, sehr schön.
Ja, richtig. Und Europa ist gewissermaßen das Kind einer Entführung zwischen Welten und ja, so gesehen zwischen Ost und West.
Und das passt auch historisch ganz gut. Unsere kulturellen Wurzeln liegen ja auch in dieser Mischzone zwischen halt dem Nahen Osten, Griechenland und auch Rom.
Genau, also Sprache, Philosophie, Religion, das alles kam über Jahrhunderte aus vielen Richtungen und Europa war nie eine Insel, sondern immer ein Knotenpunkt.
Aber der Name Europa meinte ursprünglich ja gar nicht den Kontinent, oder?
Ja, die alten Griechen, die sprachen von Europa nur für den nördlichen Teil ihrer Welt, also Griechenland und die Ägäis, Asien und Afrika lagen quasi gegenüber.
Also war Europa damals ja eher so ein bisschen, geprägt durch Nachbarschaft und eben nicht so, primär dieser Kontinent.
Ja, und halt erst mit den Römern und später den christlichen Königreichen des Mittelalters wurde Europa halt langsam zum Synonym für ein kulturelles Ganzes.
Das ist ja schon relativ spannend. Erst sozusagen Religion, dann irgendwie auch die Aufklärung, die dann ja wesentlich später zwar kam, aber trotzdem auch mit reingespielt hat und schließlich die moderne Politik haben den Begriff ja immer weiter aufgeladen und jedes Zeitalter hatte auch so ein bisschen seine eigenen Ideen und Vorstellungen von dem, was Europa eigentlich ausmacht. Also im Mittelalter war es ja vor allem religiös geprägt, also die christliche Welt. In der Renaissance dann die Welt der Gelehrten, wenn wir da eben an Galileo denken oder alles weitere. Dann im 19. Jahrhundert die Welt der Nationen, da ging es halt sehr, sehr viel um Souveränität, um die einzelnen Nationalstaaten und im 20. Jahrhundert dann die Welt des Friedensprojekts. Europa ist also sowohl eine Erzählung, also die Sage, von der Amelie von gesprochen hat und die schreibt sich ja auch so ein bisschen weiter, also jede Generation schreibt sozusagen ein neues Kapitel dazu.
Und um diese Kapitel auch wirklich zu verstehen, lohnt es sich, sich diese Figuren dahinter erstmal anzuschauen und die auch kennenzulernen, welche diese Kapitel geschrieben bzw. halt auch geprägt haben.
Wenn man sich so umschaut, begegnet man diesen Namen ja eigentlich überall. Also zum Beispiel das Erasmus-Programm, auch Kopernikus-Schulen gibt es zum Beispiel, Curie-Institute, Adenauer-Stiftungen und.
Und trotzdem wissen ja viele gar nicht, wer diese Leute eigentlich waren. Also vom Namen vielleicht schon mal gehört, aber was genau sie gemacht haben, ist vielleicht nicht jedem bekannt. Denn diese Personen, die hinter diesen Namen stehen, das waren einst die ersten echten Europäer sozusagen.
Das gleiche gilt auch eben für Kopernikus. Man denkt vielleicht da sofort an Astronomie, vielleicht auch irgendwie an so ein Teleskop oder ähnliches. Aber kaum Menschen oder vielleicht noch so irgendwie aus vergrabenem Schulwissen weiß man, dass er eigentlich so ein jahrhundertelang bestehendes Weltbild gesprengt hat damals.
Ja, und genau das wollen wir heute so ein bisschen ändern und uns halt diese Person einfach mal ein bisschen genauer anschauen und wollen halt eben mit dieser Folge auch zeigen, dass diese Namen nicht nur Erinnerungen sind. Beispielsweise, ja, wenn man jetzt, wie du schon sagtest, ne, an Kopernikus denkt, dass man automatisch irgendwie an Astronomie und Teleskope denkt, weil die Person war nämlich vor allem eins, sie waren ein Antrieb.
Also in jeder, ja, größeren europäischen Stadt gibt's ja irgendwie auch Unis oder Stiftungen und wenn die halt irgendwelche besonderen Namen tragen, steckt da eben auch immer die Geschichte von dieser Person ja irgendwo dahinter.
Genau, und unsere heutige Folge heißt von Helden und Heiligen, was ja fast schon ein bisschen pathetisch klingt.
Ja, aber das darf die Folge ja vielleicht auch oder der Folgentitel, denn Europa hat ja irgendwie auch beides. Also wohl irgendwie Heilige, die glaubten, sie handeln im Namen Gottes. Also wie vorhin gesagt, so das Christentum hatte oder auch andere Religionen hatten großen Einfluss und halt die Helden, die ja vielleicht eher so im Namen der Vernunft, der Wissenschaft oder halt auch Politik gekämpft haben.
Ja, und vielleicht so ein bisschen vorweg, manchmal waren es auch genau dieselben Personen.
Genau, weil eben, wir haben es vorhin schon gesagt, dass in Europa sich ja so ein bisschen verbindet, also spirituell, aber auch irgendwie skeptisch, gläubig, aber auch neugierig, streitlustig und auch kompromissbereit.
Ja, und weil das Zusammenleben auf diesem Kontinent eben nie nur einfach war, musste man sich halt auch immer wieder neu erfinden.
Und genau das tun unsere Protagonisten und Protagonistinnen ja auf ihre eigene Weise. Erasmus predigte zum Beispiel Bildung statt Krieg, Kopernikus verschiebt das Weltbild, Curie entdeckte das Unsichtbare, Luxemburg kämpfte für die Freiheit und Thunberg eigentlich für die Zukunft.
Ja, und jede Zeit hat natürlich ihre Helden bzw. Heldinnen, aber alle zusammen haben etwas gemeinsam. Sie stellten Fragen, wo andere nämlich vielleicht auch aufhörten, überhaupt zu denken.
Genau, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen ein Kern, den es in Europa gibt, den man ja ausmachen kann.
Okay, das war so ein bisschen so ein Intro in die Folge rein. Fangen wir vielleicht einfach mal an.
Genau, wir fangen an ja mit den alten Gelehrten und gehen dann so über zu den modernen Köpfen, also einmal quer durch die Jahrhunderte.
Und ja, den Anfang macht ein Mann, der wusste, dass Wissen Macht ist, aber nur, wenn man es teilt. Die Rede ist von Erasmus von Rotterdam. Geboren wurde er 1466 in einer Zeit, in der Bücher noch Handarbeit waren.
Und auch in der man ja einen Brief von Rotterdam nach Rom schneller persönlich getragen hat, als dass er per Post gekommen ist.
Erasmus war Sohn eines Priesters, also schon biografisch irgendwie ein Widerspruch. Er studierte in Paris, lehrte in Cambridge und schrieb in Basel.
Also ja, ein waschechter Europäer, wenn man sich zumindest mal so die Länder und Städte anguckt, in denen er gelebt hat.
Ja, genau. Also er glaubte an Bildung als Schlüssel zum Frieden und für ihn war Wissen das Gegengift zu Fanatismus.
Klingt ja auch erstmal sehr, sehr modern, obwohl er halt, du hattest das schon gesagt, ja auch aus einer Priesterfamilie kam.
Hm. Ist es auch relativ, also relativ modern. Und in ja, seinem Lob der Torheit lässt er die Dummheit selbst sprechen und die zieht dann über alle her, also über Päpste, Fürsten, auch über Gelehrte.
Also quasi so ein bisschen der erste satirische Podcast der Geschichte, wenn man so möchte.
Ja, kann man so sagen. Erasmus wollte keine Revolution, er wollte Vernunft und er schrieb, wo Menschen sind, da sind Meinung und darum auch Streit.
Genau, und deswegen predigte er auch ja ganz viel für Toleranz, weil das eben ja total wichtig ist, wenn man Meinungsauseinandersetzungen hat, dass man dann irgendwo auch wieder zusammenfindet.
Ja, und er weigerte sich überhaupt auch Partei zu ergreifen und das machte ihn halt für viele auch erst wirklich verdächtig.
Heute würde man vielleicht sagen, er war der Typ, der in den Kommentarspalten schreibt, Leute, bleibt mal sachlich, wir wollen hier immer noch gemeinsam diskutieren.
Ja, und trotz allem ist er Symbol geworden für das Europa der Bildung, der Reisefreiheit und des Dialogs.
Und auch für günstige Flüge mit viel Handgepäck.
Aber hinter dem steckt Ernst. Also Erasmus steht für Glauben oder für den Glauben, dass Kultur Grenzen überschreiten kann.
Über die nächste Person haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen und zwar gehen wir jetzt vom Humanisten Erasmus hin zum Bereich der Astronomie und beschäftigen uns mit Nikolaus Kopernikus, der leise Revolutionär.
Geboren wurde er 1473 im heutigen Polen, studierte in Krakau, Bologna und Padua und wie sich's gehört auch überall ein bisschen.
Also auch ein Erasmus-Student, wenn man nur möchte, nur ohne ja, Stipendium und Geldzuschüsse, wie das heutzutage möglich ist.
Ja, genau. Und er stellte halt auch eine der radikalsten Fragen der Geschichte, nämlich was, wenn sich nicht alles um uns dreht?
Sein Werk De Revolutionibus Orbium Coelestium erschien 1543 im Jahr seines Todes. Ziemlich cleveres Timing, wenn man bedenkt, wie die Kirche damals auf neue Ideen überhaupt so reagiert hat.
Ja, er wusste, dass er damit das damalige Weltbild halt auch zerstört. Also die Erde, Gottes Mittelpunkt, war plötzlich nur noch ein Planet unter vielen. Also quasi der Moment, in dem die Menschheit ihr ja Ego so gesehen verloren hat und dafür die Wissenschaft halt eher gewonnen hat. Und ja, Kopernikus verband Mathematik, Beobachtung und Mut, was auch zu der damaligen Zeit natürlich auch ein ziemlich gefährlicher Mix war.
Absolut. Und er war nicht mal hauptberuflich wirklich Astronom. Er war tatsächlich Domherr, Arzt, Verwaltungsbeamter und Finanztheoretiker. Also er schrieb auch zum Beispiel über Geldpolitik und schlug sogar eine Währungsreform vor.
Was ich super interessant finde, so damals, da gab es halt so richtig Allround-Talente.
Ja, das ist ein absolutes Allround-Talent, ja.
Viele, viele mehr ja auch von, weiß ich, Kopernikus oder Michelangelo und hast du ja. nicht. Das waren alles Allround-Talente. Gibt es sowas heute noch?
Ich glaube in der Form nicht, dass du irgendwie Arzt und Finanztheoretiker, also man kann natürlich alles irgendwie studieren, aber wir haben ja jetzt auch andere, so ist ja die Ausbildung auch irgendwie ganz anders und ich glaube in der Form gibt es das selten, bis gar nicht.
Ich bin's. Ja. Ihr wisst es nur noch nicht. Okay, machen wir erstmal weiter mit Kopernikus. Genau, er arbeitete jahrzehntelang wirklich still, fast heimlich, also es gab keine lauten Manifeste, keine Reden, es gab halt wirklich nur diese Berechnungen.
Also wie gesagt, eigentlich ein stiller Revolutionär und das ist, denke mal, auch ein Punkt, der sehr, sehr selten vorkommt.
Aber auch irgendwie sehr europäisch ist. Also wenn wir uns das mal so anschauen, es gab Wandel durch Argumente und nicht durch Gewalt.
Wir haben ja jetzt auch gerade schon von diesen Allround-Talenten gesprochen und ich glaube, da passt die nächste Person auch ganz gut in diese Kategorie und zwar Galileo Galilei, der unbequeme Beobachter.
Ja, geboren wurde er 1564 in Pisa, angeblich derselbe Tag, an dem Michelangelo starb. Vielleicht auch symbolisch genug.
Ja, Galileo war Mathematiker, Physiker, Astronom und ein Genie mit ja Hang zur Konfrontation.
Ja, er verfeinerte das Fernrohr, entdeckte die Jupitermonde und sah, dass die Milchstraße aus unzähligen Sternen besteht und dass der Mond Krater hat.
Also letztendlich, dass der Himmel gar nicht perfekt und glatt ist, wie man davor jahrhundertelang tatsächlich geglaubt hatte.
Genau, also seine Beobachtungen bestätigen halt auch Kopernikus, die Erde bewegt sich halt um die Sonne.
Blöd nur, dass das halt damals absolut nicht in diese Kirchenlehre reingepasst hat mit dem geozentrischen Weltbild, wo die Erde halt in der Mitte steht.
Ja, im Jahr 1633 musste Galilei auch vor der Inquisition erscheinen, also ja, und unter Druck widerrief er halt offiziell.
Und er soll beim Gehen wohl gemurmelt haben und sie bewegt sich doch. Also dieser sehr legendäre Satz, den hat damals unsere Physiklehrerin uns auch eingebläut in der 6. Klasse oder so, als es darum ging. Und sie bewegt sich doch. Also ja, die Sonne ist eben im Mittelpunkt und die Erde bewegt sich.
Ja, ob er das wirklich gesagt hat, das weiß man nicht. Aber ich gehe einfach davon aus, auch dass er es gesagt hat. Ich finde das irgendwie ganz schön, wenn man das so ein bisschen auch widersetzen kann. Zusammengefasst ist es ja auch irgendwie, das fasst seinen Geist ja auch irgendwie perfekt zusammen. Also er war neugierig, unerschütterlich und auch irgendwo ein bisschen ungehorsam.
Galilei ist sowas wie, ja, so ein bisschen so ein Schutzpatron, kann man vielleicht so pathetisch sagen. So ein Patron aller, die sich eben mit Autoritäten anlegen. Er hat sich damals mit der Kirche angelegt und hat sozusagen auf Daten gesetzt, statt auf irgendwelche religiösen Dogmen.
Und damit wurde er halt auch wirklich zu einem der wichtigsten Wegbereiter des europäischen Denkens. Also Kritik, wir reden hier von Empirie und auch von Zweifeln.
Wenn Erasmus die Feder Europas war, dann war Galileo sozusagen ein bisschen das Fernrohr, vor allem auch das Fernrohr ins All.
Schön gesagt.
Diese drei, also Erasmus, Kopernikus und Galilei, stehen eben für die Geburt eines neuen Europas zu dieser Zeit. Also das war dann eben geprägt von einem humanistischen, wissenschaftlichen und vor allem auch selbstkritischen Weltbild, wenn man so möchte.
Ja, ein Europa, das sich aus der Dunkelheit des Dogmas ins Licht der Erkenntnis tastet.
Da muss ich auch ein bisschen an Platon denken mit diesem Höhlengleichnis. Das ist irgendwie das, ich meine, das ist jetzt noch ein ganzes Stück weit vorher.
Ja,
das
aber ich verstehe, was du meinst.
Aber das hat ja auch mit Licht
und... Wie die Jugend
und
sagen würde, ich check.
Ich checke. Ja. Genau, und dieses Weltbild und dieses Licht der Erkenntnis, an das man sich so rantastet, das ist natürlich kein abgeschlossener Prozess, also das geht auch heute noch weiter.
Genau, weil nach dem Denkern, da kamen die Macher, jene, die Europa nicht nur dachten, sondern bauten.
Und das ist sozusagen auch das Schlagwort, dass wir jetzt zum dritten Teil dieser Podcast-Folge übergehen.
Genau, also wir wollen uns jetzt so ein bisschen die modernen Gestalter anschauen und fangen an mit Robert Schumann. So gesehen der Architekt des Friedens.
Genau, nicht zu verwechseln tatsächlich mit dem Komponisten Robert Schumann. Ja, klingt ähnlich. Also den Robert Schumann, den wir jetzt meinen, der Architekt des Friedens, der wird Schumann hinten mit einem N geschrieben und der Komponist Robert Schumann wird hinten mit zwei N geschrieben.
Ja.
Genau, der hatte mehr mit Klavieren als mit Kohle und Stahl zu tun.
Ja, Schumann war Jurist, Politiker, Visionär, wurde 1886 in Luxemburg geboren, aufgewachsen in Metz, also damals deutsch. Und 1950 hielt er eine Rede als französischer Außenminister, die man heute so als Geburtsurkunde der EU bezeichnet, die Schumann-Erklärung.
Die ganze Idee dahinter war, dass Frankreich und Deutschland ihre Kohle- und Stahlproduktion gemeinsam verwalten sollten. Ja, logischerweise nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war das eine Idee, um eben zu verhindern, dass ein Land heimlich wieder anfängt aufzurüsten.
Ja, das klingt erstmal technisch, das war es aber eigentlich gar nicht, denn es war wirklich revolutionär, weil Kohle und Stahl waren damals das, was heute ja Mikroprozessoren und Daten sind. Also es war wirklich so, damit war ein Land an der Macht.
Ja, und Schumann wollte eben gucken oder hat das damals vorgeschlagen, dass man diese Macht einfach so ein bisschen aufteilt und eben überwacht.
Er sagte, Europa lässt sich nicht mit einem Schlag herstellen, es wird durch konkrete Tatsachen entstehen.
Also kein großes Pathos, sondern eigentlich auch sehr so eine pragmatische Herangehensweise und es hat ja auch funktioniert. Aus dieser Montanunion, die daraus entstanden ist, wurde dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und dann schließlich ab 1993 die Europäische Union. Schumann war also weniger ja ein Held als vielleicht so ein Handwerker, wenn man so möchte.
Ja, aber trotz allem war er auch ein Visionär, weil er halt eben verstand, dass Frieden nicht das Fehlen von Krieg ist, sondern das Vorhandensein von Zusammenarbeit.
Wir gehen jetzt mal weiter in den Bereich der Wissenschaft und zwar zur ersten Frau in dieser Runde, Marie Curie, die leuchtende Forscherin. Also wie gesagt, von der Politik jetzt einmal ab in die Wissenschaft. Sie ist geboren 1867 in Warschau, also damals Teil des Russischen Reichs. Sie hieß eigentlich Maria Slodowska und kam nach Paris, um dort zu studieren, als Frau, zu einer Zeit, in der Frauen an Universitäten kaum zugelassen wurden.
Ja, und trotzdem schloss sie als Beste ab und zusammen mit ihrem Mann Pierre Curie entdeckte sie Polonium und Radium und erforschte somit Radioaktivität.
Das war damals so neu, dass das Wort einfach noch gar nicht existierte. Also die haben das damals in diesen Forschungen quasi erfunden.
Ja, also sie arbeitete so gesehen in einem feuchten Schuppen ohne Sicherheitsmaßnahmen. Ja. Ich meine, gut, die wussten das ja damals auch irgendwie noch nicht.
Nee,
was kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und ja, oft stundenlang und auch stundenlang oft alleine. Und ja, starb halt später auch an den Folgen der Strahlung. Also sie hat buchstäblich mit dem Leben geforscht. Dafür erhielt sie zwei Nobelpreise und das als erste Frau überhaupt und bis heute auch die einzige Person, die zwei in verschiedenen Naturwissenschaften bekam. Und was ich auch ziemlich erstaunlich fand, das wusste ich so gar nicht, also es war mir gar nicht so bewusst, sie patentierte dabei gar nichts. Also weil sie halt eben wollte, dass ihre Entdeckung wirklich allen dient und ja, somit steht sie für den europäischen Geist der Offenheit. Also Wissen gehört der Menschheit.
Absolut. Das war es jetzt auch schon mit diesem kleinen Ausflug zu Marie Curie. Wir gehen jetzt weiter wieder in die Politik und zwar zu Konrad Adenauer, vor allem in Bezug auf die deutsche Geschichte, ja eigentlich mit einer so der bedeutendsten, größten Namen. Genau, er wurde 1876 in Köln geboren und war damals erster Kanzler der Bundesrepublik.
Oh ja, nach zwei Weltkriegen sagte er, wir wählen die Freiheit. Für ihn hieß das halt Einbindung in den Westen und auch in Europa.
Adenauer war keiner für jetzt große Theorien oder so, sondern eher so für trockene politische Entscheidungen.
Genau, aber Entscheidungen, die halt auch wirklich Geschichte machten. Also er setzte auf Aufsöhnung mit Frankreich oder auch auf Integration statt Isolation.
Gemeinsam mit, wir hatten ihn vorhin schon erwähnt, Robert Schumann und dem Franzosen Jean Monnet schuf er die Grundlage der europäischen Gemeinschaft. Er hatte diesen berühmten Satz, man muss die Dinge so tief sehen, dass sie einfach werden.
Genau, und Adenauer zeigte, dass Politik auch Handwerk ist und dass Visionen nur dann tragen, wenn man sie ja auch eben konkret macht.
Genau, ohne die Einflüsse von Adenauer damals wäre wahrscheinlich die damals sehr, sehr junge Bundesrepublik wohl vielleicht länger irgendwie in diesem Nationalstaatlichen geblieben. Wer weiß, also der hatte schon sehr angetrieben, dass eben diese Integration in die europäische Gemeinschaft erfolgte.
Ja, und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir halten uns immer relativ kurz zu den Personen, deswegen springen wir auch zu der nächsten Person rüber und ich glaube, das freut Nele am meisten, denn wir kommen nämlich zur Stimme der Freiheit und sprechen jetzt ganz kurz und knapp auch über Rosa Luxemburg. Geboren wurde sie 1871 in Polen, jüdisch, sozialistisch, weiblich, also das waren alles Gründe, um es überhaupt auch wirklich extrem schwer zu haben in ihrer Zeit.
Und trotzdem muss man auch einfach sagen, war sie eine der brillantesten Denkerinnen Europas und das meine ich wirklich ehrlich. Ich bin ein sehr, sehr großer Rosa-Luxemburg-Fan, habe auch einiges von ihr gelesen, Ausschnitte und Biografien. Das ist schon wirklich ein wahnsinnig krasses Leben, was diese Frau unter den Umständen damals vor allem eben für Frauen geleistet hat.
Vielleicht sollten wir mal eine Rosa-Luxemburg-Folge machen.
Ja, wäre ich sehr dafür.
Ich glaube, das würde dich freuen, aber es ist natürlich auch wirklich unglaublich interessante Frau. Ist auch, glaube ich, ein sehr spannendes Thema.
Absolut.
Also dann fassen wir es jetzt kurz und wir versprechen, in den kommenden Folgen wird es eine komplette Rosa-Luxemburg-Folge
geben. Ein Special.
Yay. Okay, sie kämpfte auf jeden Fall gegen Militarismus, gegen Ausbeutung und gegen den Ersten Weltkrieg.
Und bezahlte 1919 mit ihrem Leben, denn sie wurde in Berlin damals ermordet, gemeinsam mit Karl Liebknecht.
Ihr berühmtester Satz, Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.
Ein Satz, der eigentlich in jedem europäischen Parlament an der Wand hängen sollte und den man sich, denke mal, auch ganz gut merken kann.
Ja, sie zeigte, dass Demokratie kein Zustand ist, sondern halt eben ein Prozess, der auch irgendwo Widerspruch braucht. Also gerade in Zeiten, in denen Populismus wieder wächst, klingt sie irgendwie aktueller denn je. Luxemburg erinnert uns, Europa lebt von Dissens, solange er aber friedlich bleibt.
Wir gehen jetzt aber weiter zu einer nächsten Frau, und zwar einer sehr, sehr jungen, Greta Thunberg, die Stimme der Zukunft, wenn man so möchte. Sie ist 2003 in Stockholm geboren, also tatsächlich auch jünger als wir beide und hat trotzdem sehr, sehr viel Einfluss schon gehabt in ihrem Leben.
Ja, wir kennen sie alle als Schülerin, die beschloss, mehr oder weniger freitags nicht in die Schule zu gehen und hatte natürlich keinen banalen Grund, so banal, wie ich es jetzt irgendwie angefangen habe zu erzählen, weil sie löste damit eine globale Bewegung aus.
Und zwar Fridays for Future, das ist ja, glaube ich, relativ bekannt mittlerweile, dass es diese Bewegung ab 2019 sehr, sehr präsent gegeben hat oder immer noch gibt. Also es ging grundlegend um diesen Schulstreik, der dann zu einem krassen weltweiten Symbol wurde.
Ja, und innerhalb eines Jahres sprachen Millionen junge Menschen über Klimapolitik und das halt auch nicht nur in Europa, sondern halt auch weltweit.
Und plötzlich mussten Staatschefs sich halt zu CO2-Zielen äußern, weil eine damals 15-Jährige es gefordert hat mit diesem bekannten Protestschild, was sie damals hatte.
Ja, Greta erinnert irgendwie an Galilei. Sie zeigt halt Fakten auf und Politik hat halt irgendwie auch relativ genervt darauf reagiert.
Ja. Und wie auch bei Galilei gilt, die Erde bewegt sich und wir natürlich besser auch. Ihre Reden sind ja sehr radikal und auch ehrlich. Sie hat einmal gesagt, I want you to panic in Davos bei diesem Klimagipfel. Und für viele ist das einfach total unbequem und gleichzeitig aber auch sehr, sehr wirkungsvoll. Sie verkörpert irgendwie ja auch eine ganz, ganz neue Generation europäischer Aktivisten und Aktivistinnen, weil es für internationalen Kampf steht, für Vernetzung und halt für so eine Ungeduld, aber auch so eine Aktualität dieses Themas.
Und sie stellt auch irgendwie dieselbe Frage wie alle unsere Helden und Heldinnen davor auch, nämlich was ist unsere Verantwortung?
Ja, also das leitet, glaube ich, auch ganz gut so ein bisschen zum Schluss dieser Folge über. Wenn wir jetzt mal überlegen, okay, was bleibt denn jetzt von diesen Helden, Heiligen und vielleicht auch Hashtags, wenn wir jetzt so an soziale Bewegungen im Netz denken. Wenn man sie alle, also die Personen, die wir jetzt betrachtet haben, nebeneinander legt, also Erasmus, Kopernikus, Galilei, Schumann, Curie, Adenauer, Luxemburg, Thunberg, was fällt denn da auf?
Ja, dass sie alle irgendwie Grenzen überschreiten, sei es national, intellektuell, moralisch und dass sie aber auch zweifeln und genau da zweifeln, wo andere glauben, aber wiederum auch da glauben, wo andere aufgeben. Also Erasmus verband Bildung mit Frieden und Kopernikus, der verband Mut und Mathematik miteinander. Curie verband Wissenschaft mit Verantwortung und Luxemburg verband irgendwie Freiheit auch mit Empathie.
Und Thunberg verbindet vielleicht Wissenschaft und Moral miteinander. Europa ist also kein Monument, sondern ein Netzwerk aus verschiedenen Ideen und diese Ideen entstehen nie im Konsens, sondern meistens im Konflikt.
Ja, und vielleicht ist Europa am besten als so eine Art Werkstatt zu verstehen. Also es ist laut, es kann chaotisch sein, manchmal auch gefährlich, aber auch kreativ.
Und wo ständig jemand sagt, das geht so nicht und jemand anderes dann antwortet, doch, warte mal, ich habe vielleicht eine Idee, da kann halt auch was entstehen.
Ja, genau, weil Erasmus, der schrieb über Torheit. Galilei sah den Himmel irgendwie ganz neu. Curie brachte Licht ins Dunkel. Luxemburg kämpfte für Freiheit und Thunberg für die Zukunft.
Und alle zusammen zeigen, Fortschritt beginnt einfach auch mit Zweifel und ja, endet natürlich darin, dass man Verantwortung übernehmen muss. Und genau das zeigt uns, ja, dass unser Leben, Europa und Zusammenhalt auch nicht perfekt ist, aber es ist halt lernfähig und das ist, glaube ich, auch schon mal ganz viel.
Ich glaube, wenn viele jetzt so ein bisschen die Folge Revue passieren lassen, am Anfang dachten sie vielleicht, wenn wir so über Helden und Heilige sprechen, dachten sie vielleicht eher an Statuen, haben wir auch irgendwie erwähnt. Aber jetzt so am Ende der Folge sind es doch eher Stimmen. Also Stimmen, die uns auffordern, auch ja selbst zu handeln. Und vielleicht ist genau das das Geheimnis Europas. Es lebt, solange wir zuhören und uns auch manchmal streiten.
Und solange wir auch fragen, was würde vielleicht Erasmus tun, was würde Curie erforschen, was würde Luxemburg dazu sagen. Und solange jemand antwortet, vielleicht sollten wir es einfach mal ausprobieren, ist es vielleicht auch ja ganz gut.
Ja, das ist doch ein schönes Schlussbild für die heutige Folge.
Ja, das war Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir wieder mit einem ganz frischen Thema dabei sind und dann ja in näherer Zukunft auch mit dem Rosa-Luxemburg-Special. Da freue ich mich drauf.
Gut, dann bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.